Flaschenkinder, der Podcast.
Hallo lieber Alex.
Hallo Verena. Eine neue Woche, ein neuer Podcast. Es ist Folge 8 und Wahnsinn, oder? Ich meine, eigentlich ist es schon Folge 9, weil wir die letzte Folge ja doppelt aufgenommen haben. Aber ich habe mit dir jetzt...
Ja, das werde ich von dir jetzt immer wieder vorgeworfen bekommen.
Das bekommst du immer wieder vorgeworfen bis zu dem Zeitpunkt, bis ich es mal versemmel. Aber ich habe mir die Folge jetzt nochmal angehört und ich muss ehrlich sagen, sie ist richtig gut geworden.
Ja, das freut mich. Dann können wir das ja demnächst mal öfter machen, während ich am Wochenende unterwegs bin.
Ach so, das meinst du. Ja, aber da muss ich mich auch betrinken, glaube ich.
Ja, also betrunken ist ja auch ein großes Wort, ne?
Ein großes Wort, ja, aber ich musste auch ein, zwei Dinge rausschneiden. Normalerweise schneide ich ja fast nichts an, oder schneiden wir ja fast nichts an dem Podcast, aber da musste ich ein, zwei Dinge rausschneiden, weil ich dir einfach nicht mehr folgen konnte.
Das finde ich auch so lustig, dass sich in letzter Zeit so viele damit rühmen, unser Podcast ist ungeschnitten, und ich dachte mir so, ich glaube, in den ersten drei Folgen mussten wir gar nicht schneiden.
Nein. Das stimmt.
Also von daher, keine Ahnung, was daran toll sein soll, Freunde.
Das ist ja wohl kein Qualitätsmerkmal. Naja, es war eine spannende Woche. Das Dschungelcamp ist zu Ende gegangen. Sarah Wiener hat einen Shitstorm bekommen. Hast du das mitbekommen?
Nee, bei euch gibt's auch das Dschungelcamp, ein österreichisches Dschungelcamp?
Nein, deutsches Dschungelcamp natürlich.
Aber das ist doch noch nicht vorbei. Ist das schon vorbei? Nein.
Naja, heute, wenn wir aufzeichnen, nicht, aber sonntags, wenn wir, wenn wir ausgestrahlt werden, ist es schon vorbei.
Aber also, was war mit Sarah Wiener?
Ja, Sarah Wiener hat sich wieder einen Shitstorm eingeholt, weil die wieder, also die hat sich wieder ein bisschen mit den Veganern angelegt, das macht sie ja gerne mal. Und das Einzige, was sie geschrieben hat auf Facebook, war, dass man vielleicht die Mandelmilch ein bisschen hinterfragen sollte, weil sie halt voll mit Emulgatoren und Stabilisatoren ist und weil halt oft Zucker zugesetzt wird. Also die Mandelmilch, die man halt im Supermarkt kaufen kann. Und da gab's einen Shitstorm gegen die, also das ist ein Wahnsinn. Und ich muss ehrlich sagen, ich möchte ein bisschen Partei ergreifen für Sarah Wiener, weil ich hatte auch immer so eine vorgefertigte Meinung von ihr und habe mir gedacht, boah, die ist irgendwie so schwierig und so verbissen und so. Und dann habe ich die aber getroffen in Berlin in ihrem Restaurant und das war so ein netter Nachmittag und also wir hatten ein Interview und das war wirklich unfassbar nett und die ist schon nicht ganz, ganz doof, also das muss man schon sagen.
Okay, ja ich kann dazu jetzt nicht so viel sagen. Die ist ja hier, man kennt sie, ne, aber die ist ja nicht so in den Medien präsent, wie es bei euch ist, ne? Also weil sie hat ja, glaube ich, auch mal eine Zeit lang bei irgendwelchen Kochshows mitgemacht, aber das hat sie ja jetzt auch gänzlich aufgegeben. Deshalb kann ich gar nicht sagen, was ich für eine Meinung zu ihr habe.
Naja, die ist halt natürlich nicht im Trash-Fernsehen, sondern die ist halt, die hat halt so eine, sie hat halt so Sendungen auf Arte und Co. Also nicht das Metier, das du bedienst mit deinem Job.
Ja. Wow. Gut. Lass uns schnell zum Thema der Woche kommen.
Ja, ach so, ich wollte noch was sagen, die Michelin-Sterne. Die Michelin-Sterne sind vergeben worden diese Woche in Frankreich. Und da hat es auch ein paar Skandale. Es war eine Woche voller Skandale. Da hat es ein paar Skandale gegeben. Einerseits, dass ein paar Restaurants abgewertet wurden, von denen man es nicht erwartet hätte. Nämlich zum Beispiel die L'Auberge im Elsass von Marc Eberlin von 3 auf 2 Sterne. Das war eine wirkliche Überraschung. Und Sebastian Braas, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, der hat letztes Jahr seine 3 Sterne zurückgegeben, weil er sie nicht haben wollte und gesagt hat, ihn interessiert das nicht und das ist ihm zu viel Druck und hat dieses Jahr trotzdem wieder 2 Sterne bekommen von Michelin.
Und hat er sie angenommen?
Ja, es steht ja, ist ja im Führer schon drinnen. Also, ja,
was soll das denn? Jetzt ist ihm der Druck nicht mehr zu groß, oder was?
Ich glaube, er wusste es nicht, oder? Vielleicht wusste er es schon. Naja.
Bitte, verarscht, jetzt kriegst du doch wieder 2 Sterne.
Naja, alles Marketing. Gut, kommen wir zum Thema der Woche. Das Thema der Woche handelt von etwas, über das wir uns, glaube ich, alle schon immer wieder mal Gedanken gemacht haben. Also ich spiele das ja immer wieder mit Freunden, so dass ich sage, würdest du für 10.000 Euro 1 Liter Olivenöl einfach austrinken? Oder würdest du für 100.000 Euro irgendwas machen? Ja, also das Thema der Woche ist, sind wir käuflich und was würden wir für Geld oder andere Dinge alles machen?
Ich finde, es wird, glaube ich, sehr interessant werden, weil ich bilde mir ein, dass ich überhaupt nicht käuflich bin.
Ja, ist das so?
Ich glaube, es kommt immer auf den Status quo gerade an. Also befindet man sich in einer Notsituation? Also hat man gerade das Geld sehr nötig oder nicht? Ich glaube, das wäre bei mir immer das, was eine Rolle spielt, warum ich was wie tun würde und nicht einfach, um jetzt die 10.000 Euro mehr zu haben.
Ja, es geht ja nicht immer um Geld, es geht ja. Manchmal auch um einen guten Job oder um Anerkennung, um Ruhm, um berühmt zu sein, was auch, es hat ja jeder irgendwie eine andere Motivation, aber prinzipiell stelle ich mal die These in den Raum, dass jeder Mensch käuflich ist.
Ich finde es halt schwierig, ich glaube, das ist sehr ambivalent, es kommt immer drauf an. Ja, hast du ein konkretes Beispiel, wo du glaubst, ich wäre käuflich?
Naja, also keine Ahnung, wenn dir jetzt jemand sagen würde, du, ich schenke dir meinen Weinladen und 500.000 Euro dazu, mach, was du willst. Das Einzige, was du dafür machen musst, ist Punkt, Punkt, Punkt. Keine Ahnung was.
Ja gut, ja, da hast du mich natürlich.
Tja, siehst du? Also draufgekommen bin ich, also das ist ja, ich meine, du kennst es ja, du arbeitest ja beim Fernsehen, du produzierst ja auch solche Sendungen, was Promis für Ruhm und Kohle alles machen. Mhm. Und das Traurige ist, das ist ja nicht mal viel. Also ich kenne ja teilweise die Summen, die da gezahlt werden in diversen Formaten. Und
naja, die werden ja zum Beispiel auch beim Dschungel relativ schnell öffentlich gemacht, ne? Also ja. Das ist ja nicht so ein Geheimnis bei diesen großen Sendungen, ne?
Und da denke ich mir, also ich habe wieder reingesappt diese Woche und habe mir gedacht, das ist doch, also was derartig Erniedrigendes zu machen vor laufender Kamera, nur um ein bisschen Bekanntheit zu bekommen, das ist doch, ja.
Naja, aber sie haben ja dieses Jahr die Regeln geändert und da ist es ja genau, das spielt ja genau in deine Nummer hin, dass der Gewinner dieses Jahr 100.000 Euro bekommt zu seiner Gage, die er schon bekommt.
Aber sie würden sie auch ohne dem Gewinn machen. Haben sie ja auch die letzten Staffeln.
Ja, aber man hat ja schon gemerkt, der Cast bricht, also ich glaube, das war, glaube ich, ein klassischer Schachzug im Sinne von, wir wollen dieses Jahr mehr Spannung im Haus und deshalb haben wir auch diesen Ansporn von diesen 100.000 Euro und ich glaube, deshalb wählen die Zuschauer zum Beispiel auch Leute raus, die früher weitergewählt worden wären, weil sie lustig waren, dass eine Giselle sehr früh rausgeflogen ist oder dieser Domenico, das ist nur, weil der Zuschauer denen nicht die Kohle gönnt.
Ich weiß nicht, von wem du sprichst. Ich kenne diese Personen nicht.
Du hast doch reingeschaltet.
Ja, gesappt. Ich habe kurz reingesappt, mein Gott.
Na komm. Naja, alles klar.
Ich habe kurz, als Werbung war auf Arte mit Sarah Wiener, habe ich kurz rüber gesappt und dann habe ich gesehen, wie die gerade irgendwie Schweineanus gegessen haben. Habe ich mir gedacht, da sepp ich wieder zurück zu Sarah Wiener, wie sie gerade in der Champagne durch die Berge fährt.
Natürlich, ja. So ging es mir auch mit meinem nicht vorhandenen Fernseher.
Ja, aber also wie gesagt, ich glaube, dass jeder Mensch käuflich ist und es gibt schon auch so eine Grenze, auch würde ich jetzt sagen, was, also Berühmtheit, Anerkennung, das ist mir alles wurscht, aber wenn es um Cash geht, sage ich ganz ehrlich, da überlege ich schon zweimal, ob ich was mache oder nicht.
Aber bei dir wäre wahrscheinlich auch eine Grenze in der Öffentlichkeit zu machen, oder?
Nein, in der Öffentlichkeit würde ich es auf keinen Fall. Also da muss es richtig, richtig Kohle sein, aber auch dann würde ich es mir wahrscheinlich überlegen. Aber wenn jetzt jemand herkommt zu mir und sagt, komm Alex, hier kriegst du 1 Million, dafür musst du, weiß ich nicht.
Ich höre.
Dafür musst du etwas machen. Was ich dir sage.
Etwas, was du normalerweise nicht tun würdest und vielleicht verboten ist?
Ja, also Kriminelles würde ich, glaube ich, nicht. Also nicht glaube ich, sondern Kriminelles würde ich sicher nicht machen. Aber vielleicht etwas, was ich sonst nicht, oder worüber ich sonst nicht mal nachdenken würde.
Weil es deinen moralischen Vorstellungen nicht entspricht.
Ja, oder weil ich es eklig finde oder weil ich, ja, weil es so abwegig ist für mich, dass das irgendwie gar nicht in Frage kommt.
Mhm. Ja.
Also zum Beispiel jetzt 1 Liter Olivenöl trinken. Aber natürlich.
Ein Liter Olivenöl trinken. Also wenn es nicht auf Ex wäre, dann finde ich daran gar nichts Schlimmes, wenn es gutes Olivenöl ist. Nicht
ja, oder Pläre sagen wir einen Kanister, einen Metallkanister Sonnenblumenöl.
Oh ja, das geht gar nicht. Danach bist du aber auch erstmal, bist du eingeliefert, ne?
Ja, aber sowas. Ja, aber gut, warum sollte das jemand sagen? Was hat jemand davon? Warum sollte mir eine Million geben, damit ich einen Kanister Sonnenblumenöl aussaufe? Bringt ja nichts. Also es muss ja wahrscheinlich etwas sein, was der Person, die dir die Kohle anbietet, auch einen Vorteil bringt oder sie irgendwie in einer Form befriedigt.
Und jetzt, wo du das gerade sagst, ne, weil du ein Mann bist, darfst du sowas sagen. Hätte ich das jetzt gesagt, dann würde sofort auf meiner Stirn gerade Nutte stehen, weil ich gesagt hätte, dass ich für eine bestimmte Summe etwas mache, was jemand anderen befriedigt in irgendeiner Art und Weise.
Mhm. Ja, oder? Ja, aber das würdest du ja auch machen.
Das würde ich machen?
Ich glaube schon.
Ich würde also mit einem Mann intim werden. Egal, oh nicht. Ah, oh nee, Alex.
Für eine Million Euro willst du mich verarschen, Verena? Natürlich würdest du.
Ich weiß es nicht. Also es kommt auf den Mann an, glaube ich.
Nein, es kommt gar nicht auf den Mann an. Es kommt nur auf die Summe an. Ganz einfach.
Boah, nein, ich könnte ja nicht mit jemandem, den ich total eklig und und bar finde.
Ja, aber da musst du wie im Dschungel denken, weißt du? Du musst einfach immer nur die Kohle sehen.
Ja, aber genau das meine ich doch mit. Und jetzt habe ich den Stempel Bitch auf der Stirn stehen. Nee, ach,
den
nee,
hast
nee,
du doch
nee,
schon
nee.
Lange drauf, komm. So, schon von letzter Woche hast du gesagt, wie groß dein Bett ist und so weiter. Also, sorry.
Entschuldige mal bitte, weil ich brauche halt viel Platz. Das heißt ja nicht, dass da immer 5 Männer mit drin liegen.
Ah, okay, gut, verstehe. Na gut, also, wo wäre so deine Grenze? Also was, oder sagen wir, was wäre eine Summe, wo du sagst, da würde ich drüber nachdenken, etwas zu machen, was ich normalerweise nicht machen würde.
Ich glaube, meine Schmerzgrenze liegt mittlerweile nicht mehr so hoch. Weil gerade auch, weil als du das angesprochen hast mit dieser Weinnummer,
ja.
Wenn es jetzt wirklich darum ginge, ich könnte meinen Traum verwirklichen und eine Weinbar aufmachen, wo ich im Moment in meinem Kopf irgendwie die Summe 100.000 Euro schwirren habe, wo ich aber keine Lust habe, mich zu verschulden und dafür irgendwie einen Kredit aufzunehmen, würde ich, glaube ich, im Moment sagen, ab dann 500.000 Euro, um auch irgendwie die nächsten 3 Jahre damit, also 2 Jahre damit zu überbrücken, da würde ich anfangen, über Sachen nachzudenken, die sonst fernab liegen.
Ja, also so. an alle Investoren und Business Angels, die unseren Podcast hören. Ja, ihr wisst jetzt, wie viel ihr auf den Tisch blättern müsst, damit Verena auch ein bisschen über ihren Schatten springt, sagen wir es mal so.
Anfragen bitte an meine private E-Mail-Adresse und nicht an die geschäftliche.
Ja, weil die kann ich nämlich mitlesen. So. Ja, schön. Okay, apropos Weinbar, wollen wir vielleicht mal zum Burner der Woche kommen?
Oh, sehr gerne, sehr gerne.
Der Burner der Woche.
Also, ich habe heute mal keinen österreichischen Wein, sondern einen deutschen.
Na, endlich und, mal. Die Deutsche mal endlich mit einem deutschen Wein.
Ja, sehr schön. Und zwar ist es ein Petnat und zwar von den 2 Naturkindern. Und die 2 Naturkinder, die haben bis 2013 gar nicht so viel mit Wein zu tun gehabt, bis auf ihn. Denn seine Eltern hatten einen Weinberg und seit 2013 bewirtschaften sie jetzt den Weinberg der Eltern und nehmen sich aber auch aus vielen Weingütern ums Eck die Trauben, die schon, also zum Beispiel bei dem Petnat, den ich jetzt trinke, ist ein Bacchus. Und da werden die Trauben seit 25 Jahren auf Natural-Ebene bewirtschaftet. Dementsprechend brauchen sie nicht mehr lange zu warten, um wirklich Natural-Wine machen zu können, weil das bei diesen Trauben einfach schon gegeben ist. Und der ist erst seit März 2018 abgefüllt. Und ja, weil es ein Petnat ist und da ist ja immer sehr viel Prickeli dabei, mache ich mal eben den Kronkorken hier auf.
Genau, während du den Kronkorken aufmachst, muss ich dir eine Frage stellen. Glaubst du, dass alle unsere Podcast-Hörer wissen, was Petnat, wie wir sagen das so oft, und vielleicht müssen wir auch mal zwischendurch erklären, was ein Petnat ist?
Also, war sehr gerne.
Also ein Petnat ist ein, übersetzt oder in der langen Version, ein Petillon Naturel, und es ist de facto einfach ein Schaumwein, der so wie Natural Wines fast ohne Intervention von außen entsteht. Es gibt auch keine zweite Gärung, wie normalerweise bei der Schaumweinherstellung. Und dementsprechend anfällig ist er natürlich auch, weil man ihn wenig beeinflussen kann. Aber wenn er gut gemacht ist und wenn man der Natur seinen Lauf lässt, dann kann da was richtig Gutes, Sprudeliges rauskommen.
Ja. Ja, und das ist halt bei dem jetzt, also der hat eine goldgelbe Farbe, der ist halt spontan vergoren und hat auch einen biologischen Säureabbau und da wird halt auch nicht geschwefelt und ich sehe schon, der ist ganz fein perlig und jetzt nehme ich mal ein Schlückchen, ah, der riecht schon großartig. Oh. Ja. Der ist, boah, ich muss ihn ein bisschen stehen lassen. Ich werde bestimmt gleich nochmal ein bisschen drüber quatschen. Der hat halt gerade noch eine enorme Säure. Ich glaube, der muss sich ein bisschen entfalten. Hat aber was, ja, was Zitroniges, was Apfelig und prickelt wundervoll. Also das ist, kann man nicht vergleichen mit dem Prickeln, den manche von Sekt, Prosecco oder Champagner haben, sondern es ist eher so ein bisschen schaumiger noch. Also so ein, ich kann das gar nicht sagen, auf der Zunge so ein bisschen schaumig, leicht.
Und zart, ja. Mussierend mit einer schönen, feinen Perlage.
Ja, so würde der Alex das dann schreiben, wenn er darüber berichten würde. Und ich sag einfach, er macht Spaß, hat nur 11% und kein Restzucker. I love it.
Hört sich richtig gut an, weil ich gerade mich so ein bisschen lustig gemacht habe über die Beschreibung von Wein. Es ist sehr lustig. Heute hat ein Journalistenkollege vom Falstaff auf WhatsApp geschrieben, dass er gerade so nach sehr spannenden Weinbeschreibungen sucht, weil das ist ja manchmal derart absurd, muss man sagen. Mhm. Und hat als Beispiel geschrieben, riecht nach scharf gerittenem Damensattel. Und dann haben ganz viele Menschen darunter geschrieben, so ihre Weinbeschreibungen, die sie schon gehört haben. Und da ist zum Beispiel dabei, gaumentapezierender Abgang mit leichtem Hang zum Abriss. Finde ich sehr schön.
Wow, das mag ich auch, ja. Mhm.
Die Zitrusaromen tanzen wie auf Koks, finde ich auch geil.
Ja, am das Gaumen, würde auch passen.
Ja, am Gaumen ein Anflug von Eisenbahnschienenabrieb. Ja, und dann gibt's noch so eher nicht so schöne Sachen wie nasse Vulkanerde, Sperma, angespitzte Buntstifte.
Ja. Aber weißt du, was ja das Verrückte daran ist? Also, wenn das jetzt jemand sagen würde, der vielleicht nicht so das Weinwissen hat, ne? Und der würde sowas sagen wie, oh, das erinnert mich an Sperma, ja? Dann würde dieser Mensch zerrissen werden. Sagt das jetzt der Weinkritiker XY mit einem gewissen Ansehen, werden, weiß ich nicht, 80% der Menschen sagen, jetzt wo du es sagst, ja, es war ein bisschen anrüchig, aber stimmt. So, also das ist doch das Verrückte bei der Nummer.
Da kann es auch zu einem unfreiwilligen Outing kommen, wenn es ein Mann plötzlich sagt, ja, stimmt, schmeckt ein bisschen nach Sperma. Woher weißt du das?
Von meinem.
Genau. Okay, so, 19 Minuten Podcast und wir sind schon wieder bei den spannenden Themen.
Aber darf ich kurz noch was sagen? Also es ist genau das, was mir so an Petnat gefällt. Also du hast es ja schon mal schön beschrieben. Aber das ist ja wirklich so ein, finde ich, absoluter, man fängt damit an. Es ist ein Party, man darf ja ein Party-Petnat. Es gibt halt keine andere Bezeichnung dafür. Also ein Getränk, was man super in einer Runde als Anfangsgetränk, als wir gehen noch weiter Getränk machen kann und was super viele Menschen, die keinen Sekt oder keinen Champagner mögen, trotzdem mögen, weil es einfach und die Wirkung ist, wie bei Naturwein auch sonst immer, es steigert alle positiven Gefühle und der von den zwei Naturkindern, die Petnat sehr lieben, wird für mich immer einer meiner Favorites bleiben.
Okay. Ja, ich finde es einfach auch schön, dass man nicht nur bei Wein, sondern halt auch bei sprudeligen Sachen die Natur für sich arbeiten lässt und halt keinen Zucker, keinen Schwefel irgendwie dazu gibt, sondern dass halt einfach diese natürliche Kohlensäure in der Flasche entsteht und jede Flasche auch so ein bisschen zu einem Unikat macht.
Genau so, das ist das Schöne daran.
Sehr schön. Ich wollte jetzt irgendwie noch was an. Ach so, ja, das wollte ich noch sagen. Weil für viele, die irgendwie nicht so viel mit Wein zu tun haben, die fragen sich immer, gut, wie kommt man auf solche Weinbeschreibungen? Und das ist manchmal so absurd. Aber ich glaube, je mehr Gerüche, Aromen und Geschmäcker man kennt, desto leichter fällt es einem auch, das zu beschreiben. Also ich sag mal, wenn jetzt zum Beispiel jemand aus dem arabischen Raum Wein beschreibt, dann wird er das ganz anders machen als jemand, der jetzt aus Westeuropa kommt, weil es einfach andere Gewürze, andere Geschmäcker, andere Gerüche mit sich bringt. Und deswegen finde ich, gibt's da auch kein richtig und falsch, ja, sondern das, ich finde es affig, wenn es dann so ein bisschen zur Religion wird und wenn man dann halt Dinge sagt, die man halt hören möchte.
Ja, Geschmack ist einfach was unfassbar Subjektives und jeder hat andere Assoziationen mit Geschmäckern. Bei manchen ist irgendwie Kartoffel und Spinat eine Kindheitserinnerung, bei manchem aber eine böse Kindheitserinnerung, ja, genau. Also mögen sie es nicht. Und so ist das bei jedem anderen Geschmack auch. Also wenn ich grundsätzlich in meinem Leben Pfirsich immer gehasst habe und ich schmecke den bei einem Wein raus, dann ist es relativ natürlich, dass dieser jemand sagt, ich mag diesen Wein nicht so gerne, weil er vielleicht einfach eine Pfirsichnote darin empfindet. Und dadurch, dass es so subjektiv ist, sind diese Beschreibungen auch so unfassbar breit gefächert, was ja aber auch total schön ist. Was man, wenn man grundsätzlich Weinwissen haben will oder erlangen möchte, gibt es halt nur, sage ich mal so, bei Weißwein 8 Gerüche, die man sich und Geschmäcker, die man sich ein bisschen aneignen muss. Und schon kann man den Wein viel besser beschreiben. Das ist ja kein Hexenwerk. Man muss nur seine Geschmacksknospen so ein bisschen.
Ja, und auch so ein bisschen Vertrauen ja. auf seine eigenen Sinn. Ich glaube, wir haben das einfach verlernt, ja, also, ja.
Total, ich habe irgendwie vor 2 Jahren mit so einer Geruchspalette angefangen. Da waren Gerüche drin, wie Weißweine riechen können und schmecken können. Das war das reine Aroma von Ananas, von Apfel, von Pfirsich, von Zitrone. Und bei sehr, sehr vielen Gerüchen, das war der reine Geruch, kam ich ewig nicht drauf. So, dann habe ich das einfach gelernt und jetzt rieche ich das halt auch bei Weinen raus. Aber man verlernt Sachen am Geruch zu erkennen.
Das stimmt, ja.
So.
So nämlich. Ein schönes Schlusswort. dann kommen wir gleich zum Geruch meines Burners der Woche. Denn ich war am Wochenende bei einer Veranstaltung eingeladen und der Veranstalter bzw. der Besitzer des Restaurants, der die Veranstaltung organisiert hat, der hat einen Wein aufgemacht, den ich, glaube ich, seit 2 Jahren nicht mehr getrunken habe. Ich habe ihn das erste Mal getrunken bei Constantin Filippo, einem mittlerweile 2-Sterne-Restaurant in Wien und jetzt wieder bei ihm im Restaurant Ludwig van. Und ich habe mir gedacht, das ist einfach so ein unfassbar geiler Wein. Und habe mich dann irgendwie sofort wieder erinnern können an den Abend damals, als ich den das erste Mal getrunken habe. Und zwar ist der von Christian Tschida, den kennt man ja. Also der hat halt so diese klassischen Natural Wines, die man kennt, wie den Himmel auf Erden zum Beispiel, den es ganz oft gibt. Aber er hat halt auch so kleine Besonderheiten, wie zum Beispiel diesen Wein, ein Rotwein, Red Sonja 2016 mit, wie ich finde, einem der schönsten Etiketten drauf, nämlich im Comic-Stil. Also Red Sonja, ich weiß nicht, kennst du den Film damals? Ich weiß nicht, wann war das? In den 80ern mit Brigitte Nielsen und Arnold Schwarzenegger?
Nee, da war ich auch noch nicht auf der Welt, Alex, weißt du.
Ach so, ja, du bist ja erst 25. Ja, 1985 ist der, gut, da war ich auch erst 2 Jahre alt. Aber also es gibt auf jeden Fall diesen Film mit der Red Sonja, so ein Barbarenfilm, und der wurde gespielt vom, also die wurde gespielt von Brigitte Nielsen, und auf das Etikett sieht auch so ein bisschen ähnlich aus wie das Sujet damals von dem Film. Aber kommen wir auf den Wein, um den es ja geht. Ein Rotwein Natural von Christian Schieder aus Ilmitz mit Cabernet Franc Trauben, eine eher seltene Sorte und alte Sorte, die es in Österreich eigentlich nicht so oft gibt, wenn dann wahrscheinlich eher im Burgenland. Also diese Wein wird sehr spät gelesen und braucht deswegen auch eine gute Lage. Mag ganz gern karge Böden, deswegen passt das irgendwie ganz gut. Und die Sorte kennt man eigentlich eher aus Bordeaux. Ich finde, es ist, also ich habe ihn schon dekantiert, ich habe ihm ein bisschen Luft gegeben, weil als ich die Flasche aufgemacht habe, kam so dieser klassische, den man oft bei Naturwein hat, dieser klassische Scheunen-Stallgeruch so ein bisschen raus. Der ist jetzt, finde ich, total weg. Also muss man nochmal riechen. Ich finde, es riecht jetzt viel besser, auch so ein bisschen beerig, also so Johannisbeere. Und jetzt trinke ich ihn wieder mal, jetzt zum dritten Mal.
Wow.
Ja, herrlich. Ich bin normalerweise nicht so ein großer Rotweintrinker, aber das ist ein Rotwein, den ich wirklich sehr, sehr gern mag, weil der bringt so dieses ganz leichte Tannin mit, aber eine wahnsinnige Frucht und eine schöne Säure und ist dabei aber auch so ein bisschen dreckig. Also so wie, also es passt irgendwie auch zum Etikett, ist so ein bisschen, ja, ein bisschen verrucht und sehr schön, finde ich toll.
Ich habe jetzt richtig Lust, den zu probieren.
Ja, gerade. Bitte, den musst du echt, den kriegt man nicht so leicht, aber ich werde auf Instagram eine Quelle posten, wo es ihn noch gibt. Also okay. Laut Online-Shop gibt es ihn noch. Ich hoffe, dass das stimmt. Aber das poste ich dann auf Instagram. Und ja, also Christian Schieder, super Winzer aus Ilmitz am Neusiedlersee. Auch natürlich bei dem Wein gar kein Schwefel dabei. Wird von Hand gelesen und nur leicht zerdrückt mit den Füßen und reift dann im Eichenfass. Genau.
Ach, schön.
Ja.
Ja, dann Prost, ne?
Prost. Gut, bei mir klingt das immer so. Ich habe kein zweites Glas. Jetzt habe ich das Weinglas mit dem Dekanter zusammengestoßen.
Ah, daran liegt's.
Super Wein. Der ist wirklich toll. Also ich bin echt verliebt in diesen Wein. Na gut. Okay, haben wir den Burner der Woche abgehakt. Wir sind jetzt sozusagen alkoholtechnisch versorgt und wir haben ja letzte Woche haben wir wieder die Rubrik Österreich versus Deutschland ins Leben gerufen, die ganz gut funktioniert hat. Ich habe über die Versicherungen gesprochen in Deutschland und was war dein größter Unterschied, der dir aufgefallen ist nochmal?
Oh Gott, jetzt fragst du mich was. Ich bin völlig neben der Spur.
Ach so, du warst ja Hacke, okay. Na gut, ich weiß es auch nicht mehr. Dann machen wir vielleicht einfach jetzt nochmal die Rubrik Österreich versus Deutschland oder Deutschland versus Österreich.
Deutschland versus Österreich.
Bei mir ist es tatsächlich auch wieder ein lustiges Erlebnis gewesen, als ich nach Deutschland gezogen bin und ich sicher die ersten Wochen, wenn nicht sogar Monate, immer diese kleinen PET-Flaschen und Dosen und auch alles andere einfach in den Mülleimer geworfen habe, weil mir das nicht so bewusst war mit dem Pfand. Also vor allem war mir nicht bewusst, dass eine Cola-Dose 25 Cent Pfand bringt. Also ich finde es super, dass es das gibt, aber für mich war es eine wahnsinnige Umgewöhnung und vice versa natürlich auch, als ich wieder zurückgekommen bin aus Deutschland, weil ich zu Hause irgendwie diese ganzen Dosen und alles gesammelt habe, bis mir dann eingefallen ist, du kannst es einfach in den Mülleimer werfen.
Ja, das ist richtig. Das gibt's ja bei uns auch noch nicht so lange. Lass es mal irgendwie 8 Jahre oder so sein, ne? Das war auch damals eine totale Umgewöhnung und deshalb ist es bei vielen immer noch nicht so drin. Aber es ist natürlich jetzt mal aus umwelttechnischen Sachen gesehen ziemlich gut, dass wir sowas haben, ne?
Ja. Auf jeden Fall. Und man merkt halt auch wieder, dass das halt nur mit einer gesetzlichen Regelung funktioniert, weil bei uns gibt's halt dann immer so halbwarme Geschichten irgendwie, wo das dann so versucht wird. Zum Beispiel jetzt gibt's seit einiger Zeit in den Supermärkten Glasflaschen, also Milch in Glasflaschen. Mhm. So, ich finde das eigentlich gut. Also einerseits finde ich es einfach schöner, die Glasflaschen, als den Tetrapack. Und andererseits finde ich es gut. Aber ich habe jetzt diese Woche einen Artikel gelesen, der ganz spannend war. Ich glaube, in der Welt oder in der SZ, dass diese Glasflaschen eine wahnsinnig schlechte Ökobilanz haben, weil sie eben keine Mehrwegflaschen sind, sondern weil es Einwegflaschen sind. Die Mehrwegflaschen müssten dann irgendwie ein dickeres Glas haben, dann müsste es natürlich eine Infrastruktur geben, um diese Flaschen richtig zu reinigen, dann müsste es ein Pfandsystem geben und so weiter und so weiter. Und das kostet natürlich Geld, aber dementsprechend sind diese Glasflaschen eigentlich total umsonst. Und ich kaufe sie jetzt auch nicht mehr, auch wenn ich sie schön finde. Aber ich dachte irgendwie, oder das war, glaube ich, auch so die Idee, dass die Glasflasche halt irgendwie eine bessere Ökobilanz hat, aber dem ist halt nicht so. Und ich glaube, da ist auch viel Marketing wieder dabei.
Okay, ja, also bei uns haben ja die Glasflaschen, also dass ich gehe jetzt mal von Bier oder sowas aus, 8 Cent. Und da ist es halt auch so, dass du dir halt überlegst, wenn du mal so Bierflaschen hast und du gehst aber eh zum Glascontainer, um die wegzuschmeißen, da überlegt man sich zweimal, stelle ich mich jetzt für die 16 Cent 10 Minuten an den Mehrwegcontainer,
ja, aber wo man komm, das du stehst doch nicht 10 ne? Minuten da.
Ja, manchmal am Wochenende schon.
Also, ja?
Ja, ja, ja. Aber vielleicht wäre das auch eher ein Geständnis der Woche gewesen. Ich schmeiße 8 Cent Bierflaschen.
Ja, aber dann stell sie doch wenigstens neben den Container. Also das habe ich schon oft gemacht, dass ich, wenn ich zu faul war, zum Supermarkt zu gehen, dass ich sie halt neben den Container gestellt habe, damit sie halt jemand nehmen kann, der die Kohle halt braucht.
Ja, ich mache das ja auch nicht, um denen Geld zu verwenden. Ist ja auch egal. Okay, lassen wir das Thema einfach. Ihr habt es gar nicht. Wir haben das.
Ja. Ihr habt es nicht, wir haben es.
Dann können wir nämlich direkt zu meinem Punkt kommen.
Ja.
Da ist es nämlich auch wieder, wir haben es, ihr habt es nicht. Und das ist, war mir gar nicht so bewusst, dass es so was Besonderes ist. Und zwar der verkaufsoffene Sonntag. Letzten Sonntag, also als der Podcast rauskam, hat er alles gefragt, und was machst du jetzt noch? Er sagt, ja, ich gehe shoppen und so. Und er sagt, ja, klar, Keller, ey, so, du kannst gar nicht shoppen gehen, ist Sonntag. Ja, doch. Und zwar, es gibt in Deutschland nicht immer, aber zu bestimmten Zeiten, das ist auch gesetzlich geregelt, in bestimmten Stadtteilen, verkaufsoffene Sonntage. Das ist vor allen Dingen vor der Weihnachtszeit extrem. Ich glaube, da werden gesetzlich immer 2 zugesprochen. Und ansonsten sind es, glaube ich, insgesamt irgendwie so 6, die im Jahr über verteilt werden dürfen.
Eine schöne Einrichtung.
Total. Und du hast das halt auch gemerkt, dementsprechend war der Samstag viel entspannter, weil die Leute wussten, ich habe ja auch noch den Sonntag. Die Geschäfte waren trotzdem relativ leer, weil so tolles Wetter war, dass auch viele einfach die Sonne genossen haben. Aber du warst auch einfach nicht so gebunden an diesen einen Tag, an dem du dann mal, wenn du normal arbeitender Mensch bist, was machen kannst, sondern kannst du halt einfach auch noch am Sonntag irgendwas machen und dich nicht schlecht fühlen, weil eh alles zu hat. Also ja, das finde ich irgendwie crazy, dass ihr das gar nicht kennt.
Wir kennen es gar nicht und es ist bei uns auch ein sehr, sehr schwieriges Thema in Österreich. Also insofern, als dass die Sonntagsöffnungszeiten ja schon lange diskutiert werden bei uns. Und aber vielleicht wäre das so ein Zwischending, weißt du, dass man sagt, okay, man macht jetzt nicht generell, weil bei uns geht es um die generelle Sonntagsöffnung.
Ah ja, okay.
Dass man jetzt sagt, okay, man macht es nicht generell, aber dass man halt so ein paar Tage im Jahr sagt, ein paar Sonntage, okay, da lassen wir sonntags offen. Also das finde ich irgendwie total, ganz cool.
Total. Und gerade zu dieser Weihnachtszeitnummer, wenn die Geschäfte eh aus allen Nähten platzen, entspannt es halt auch irgendwie. Naja. Ne?
Aber was mich total gewundert hat, also da sind wir halt wirklich hinten nach, was überhaupt die Ladenöffnungszeiten betrifft. Also in Deutschland, da haben ja, also da wo ich gewohnt habe, der Rewe, der hat ja bis Mitternacht offen. Ich meine, das ist ja
das ist
unvorstellbar.
Jetzt wieder ein bisschen, ja, das ist jetzt ja wieder seit 2 Jahren ein bisschen rückläufig. Ne? Also wir hatten das, dass auf einmal alle Läden bis 24 Uhr offen bleiben durften. Und jetzt gibt es in Köln, glaube ich, nur noch 2 Geschäfte, wo das so ist.
Okay, aber bis 22 Uhr haben sie trotzdem alle offen.
Ja, bis 22 Uhr haben sie auf, ja.
Ja, bei uns ist um 8 Schluss. Also ich glaube, es gibt so ein paar Einkaufszentren, wo an 2, 3 Tagen bis 21 Uhr auf ist. Aber sonst ist um 8 das wirklich,
Das ja, das allerletzte. Hast du ja in München auch, ne? Also meine Kollegen, die in München arbeiten, das ist immer ganz lustig, wenn ich mit denen jetzt um 19 Uhr circa telefoniere, dann sind die schon immer mega abgehetzt, weil die gerade in Ismaning irgendwie im Zug sitzen, um nach Hause zu fahren. Und sagen, Marina, ich kann jetzt nicht, der Supermarkt hat nur noch 20 Minuten auf. Und ja, also es war für mich in der Zeit, wo ich in München gelebt habe, auch ein bisschen befremdlich.
Also ich fand das super mit der langen Öffnungszeit. Das war so entspannt, auch nach dem Büro.
Ja, gerade für uns, ey. Ja, genau. Wie oft müssen wir am Wochenende arbeiten? Wie oft müssen wir bis 8, 9 Uhr arbeiten? Wenn man da noch nicht mal mehr die Möglichkeit hätte, irgendwie einkaufen zu gehen, na Halleluja. Also.
Es gab ja, ich kann mich erinnern, als ich ein Kind war, ich weiß nicht, wie das bei euch war, aber als ich ein Kind war, war es ja noch schlimmer. In Kärnten, da gab es immer den langen Einkaufssamstag. Also normalerweise haben wirklich alle Geschäfte, einschließlich Klamottenläden und Supermärkte, haben wirklich am Samstag immer um mittags, also um 12 Uhr zugesperrt. Und dann gab es manchmal einen langen Einkaufssamstag, wo die halt dann, ich weiß gar nicht mehr wie lange, bis 16, 18 Uhr das so offen gehabt haben.
Nee, das kenne ich gar nicht. Ja. Aber ich bin ja auch super jung.
Eben, du bist ja, also das ist ja alles vor deiner Zeit. Das kennst du ja alles nicht, ne? Du bist ja, ja. Generation, was bist du, Generation X oder Y?
XY,
ja. Jetzt ist ja die Generation scheiß drauf gerade am Heranwachsen. Ja. Okay, na gut, also ja, schöner Unterschied. Also eigentlich haben wir doch sehr viele Dinge, obwohl wir uns eigentlich nicht so unähnlich sind, die Österreicher und die Deutschen, haben wir doch viele Dinge, die an manchen Stellen irgendwie ganz anders sind.
Ja, aber ich mag das irgendwie bei euch. Also du sagst ja immer, ich habe einen verklärten Blick auf Österreich, weil ich damit immer so Urlaub und sowas verbinde. Ich finde erstmal, also ich meine, ich kann ja jetzt auch nicht von Österreich generell reden, ja, aber ich sag mal, ich war jetzt schon ein paar Mal in Wien und so, und ich mag einfach dieses, das hat so ein bisschen für mich mediterranen Flair. Es ist alles so ein bisschen gemächlicher, ja, es ist alles so ein bisschen mehr, wir genießen das Leben. Natürlich gibt's auch viele Meckerbolzen in Österreich, ja, also dieses, ich weiß gar nicht, ihr habt da so einen bestimmten Begriff für, aber wenn man sehr viel über so alles Mögliche meckert und so.
Sudan heißt das bei
uns. Ja, genau. Aber das finde ich auch irgendwie sympathisch. Deshalb irgendwie, keine Ahnung, wenn ich so an Wien und an Österreich denke und mir so meine Gedanken mache, wo will ich meine Zukunft, wo kann ich mir das vorstellen, dann denke ich mir so, ja, so, warum nicht in Wien?
Wirklich?
Das
ist für
mich, ja, total.
Aha, okay.
Ja.
Spannend.
Ich finde es eine total lebenswerte Stadt.
Ja, das ist es ja auch. Ist es ja auch total. Aber es gibt halt auch Schattenseiten. Aber gut, die gibt's halt überall, ne? Also
ja.
Das ist jetzt, wenn du sagst, irgendwie, so wie ich halt, ich meine, du hast ja in Griechenland gelebt und ich denke immer, ich bin ja sicher ein bis zweimal im Jahr in Griechenland bei Freunden, die da ein Hotel haben auf Kreta, und da denke ich mir immer, Mann, das muss so toll sein, hier zu leben, und die erzählen mir halt immer Geschichten, also die sind so in meinem Alter und die erzählen mir dann so Geschichten, wie das halt so ist mit den älteren Griechen, mit dem Dienstleistungsgedanken auf der Insel
total.
Und so. Und also, da denkst du dir, okay, also so toll ist es dann auch nicht, wenn die halt irgendwie immer so eine Einstellung zur Arbeit, zur Pünktlichkeit und zu
total,
anderen Dingen
also,
haben.
Da ganz muss ich dir ganz ehrlich sagen, Alex, also da bin ich auch, glaube ich, mittlerweile realistisch genug, und ich habe dort gelebt und so. Das wäre kein Land, wo ich sagen würde, da kann ich hingehen und leben und es könnte ähnlich einfach sein wie in dem Land, in dem ich gerade lebe. Also da wüsste ich immer von vornherein, okay, ich werde vielleicht ein tolles Leben haben im Sinne von Wetter, Meer, von den Griechen an sich. Aber ich wüsste, ich müsste mit ganz viel Blödsinn mich herumschlagen, um diesen Traum leben zu können. Wohingegen ich das bei Österreich eher so sehe, dann bin ich halt in einem anderen Land. Da muss ich mich mit vielleicht manchen Sachen abfinden. Aber es wäre nicht so eine Umstellung, dass ich gar nicht mehr klarkäme oder auch zwischenzeitlich in Situationen wäre, wo ich sagen würde, ich weiß gar nicht, wie es weitergehen soll. Und das würde ich in Griechenland, würde ich mit dem Bewusstsein immer nach da unten gehen.
Ja, das stimmt. Und ich meine, man muss auch dazu sagen, als ich weg war und wieder zurückgekommen bin, man weiß auch gewisse Dinge einfach nicht zu schätzen. Also erstmal zum Beispiel in Wien die Architektur. Also ich bin dann wieder zurückgekommen aus Köln. Ich meine, Köln ist eine super Stadt, aber architektonisch halt einfach nicht toll. Nein. Einfach aufgrund auch der Geschichte.
Kriegs, ja.
Genau, weil halt einfach sehr viel zerstört wurde. Und dann gehst du so durch die Wiener Innenstadt und denkst dir, Wahnsinn, wie schön ist das eigentlich?
Total.
Und auch den Komfort, den wir hier haben, ja, also die U-Bahn-Intervalle, das 365 Euro Jahresticket. Ich meine, in welcher Stadt gibt's da? Gut, in Luxemburg oder Liechtenstein führt jetzt Gratis-Öffis ein. Auf jeden Fall, ja, aber das ist irgendwie toll, ja, und auch die Sozialleistungen, also da kann man sich wirklich nicht beschweren. Und ja, genau. Also, ich breche eine Lanze für Österreich.
Ich auch.
Aber auch ein bisschen für Deutschland.
Okay.
Eine Rubrik, die wir letzte Woche eingeführt haben. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnern kannst, ob das noch in deiner, also vor deinem Blackout war, bevor du die Flasche Flora geleert hast, war auf jeden Fall eine neue Rubrik, die wir eingeführt haben, ist das Geständnis der Woche, eine sehr schöne Rubrik, wie ich finde, die auch gewisse Dinge offenlegt von uns beiden, aber wahrscheinlich auch Dinge zutage bringt, die viele Podcast-Hörer schon mal erlebt haben oder genauso machen, aber es vielleicht nicht zugeben würden. Und ja, da würde ich dich bitten, gleich mal zu beginnen.
Das mache ich doch direkt.
Das Geständnis der Woche.
Genauso wie beim Hate-Moment fällt mir irgendwie das Geständnis der Woche super schwer. Vielleicht sollte ich da mal länger drüber nachdenken, warum das so ist.
Naja, es fällt dir deswegen schwer, weil du ganz viele Dinge halt nicht sagen kannst, weil wir sonst von Spotify gesperrt werden.
Oder ich irgendwie auf einmal im Gefängnis landen würde.
Genau, richtig.
Ja, genau. Und da muss man dann erstmal runterbrechen. Okay, gut. Deshalb dieses Mal ist mein Geständnis der Woche. Ich ignoriere ganz oft Anrufe von Freunden. Und die Situationen, die das hervorbringt, sind meine relativ kurzen Zeiträume, in denen ich mal für mich sein kann. Und das ist vor allen Dingen am Wochenende, wo viele Leute wissen, ich habe Zeit und dann mache ich auch grobe Verabredungen. Und dann liege ich so an so einem Samstag, nachdem ich mich so um 10 die belgische Markthalle gequält habe und mir mein Brot geholt habe und meinen Kaffee gemacht habe und Serien gucke, liege ich dann halt so da und ich kriege die ersten Anrufe von den Menschen, mit denen ich mich ja irgendwie grob verabredet hatte. Und ich gehe einfach nicht dran.
Ja, aber Moment mal, das ist, finde ich, ein Unterschied. Hast du dich grob verabredet oder hast du dich fix verabredet?
Weil, nee, grob. Ich verabrede mich ja nie fix für sowas, weil ich ja schon weiß, dass ich das womöglich nicht einhalten kann. Okay. Also entweder ich verabrede mich fix oder ich sag, ja, ich melde mich dann mal an dem Tag.
Das ist der Satz, wo ich dann immer weiß, okay, ich kann mir was anderes ausmachen. Wir hören uns, rufen wir uns zusammen. Schreiben wir uns zusammen.
Es ist auch total scheiße und so, aber mir ist es manchmal so viel wichtiger, einen Tag mit mir zu haben. Und dann kommt aber das Blöde, dass ich ja irgendwann reagieren muss. Also schreibe ich dann abends ab einem Zeitpunkt, wo ich das Gefühl habe, okay, jetzt will diese Person sich bestimmt nicht mehr mit mir treffen, um 10 oder 8 oder wie auch immer eine Nachricht und sage, ah, du, sorry, jetzt erst gesehen, war voll fertig, lag den ganzen Tag im Bett. Und das ist natürlich nicht cool. Und ich bin ja normalerweise jemand, der sehr ehrlich und offen mit Menschen umgeht. Aber manchmal denke ich mir donnerstags, ja, an dem Samstag habe ich vielleicht noch Bock, was zu machen. Und dann habe ich es halt eben doch nicht. Und dann, ja, dann
passiert
das. Dann
lügst du halt deine Freunde einfach an.
Oh Mann. Ja, nee, das ist nicht wirklich Lügen, das ist vielleicht in dem Moment ist mir wichtiger, mit mir zu sein.
Okay, aber es ist halt auch ein bisschen diese Angst davor, und ich kenne das ja, dass das Gegenüber das nicht versteht, also dass man sagt…
Oder überredet.
Oder überredet, ja genau, das ist ja noch schlimmer, so, ach komm, nur auf ein Getränk und ja, das wird dir gut tun, wenn du ein bisschen rausgehst.
Genau.
Ja, aber, ja, ich kenne das natürlich, aber vielleicht müsste man dann einfach sagen, du, es tut mir leid, aber… Ich wäre wirklich gerne mit dir rausgegangen, aber es geht halt einfach heute nicht. Ich bitte, sei mir nicht böse. Aber gut, dann erfindet man halt irgendeine Ausrede, weil das
weil man
halt
den anderen auch nicht verletzen will. Es geht ja nicht darum, dass man nicht mit ihm was machen will oder mit ihr, sondern es geht darum, dass man, oder bei mir zumindest, dass ich lieber was mit mir mache.
Ja, und es sind dann halt dann oft auch so Killer-Argumente, ne, gegen die man schlecht was, also wenn mir jetzt ein Freund schreibt, du, ich habe so starke Migräne, immer, was soll ich denn da draufschreiben? Ja. Ich weiß ja nicht, ob es stimmt, aber soll ich sagen, ja, ja, genau. Und wenn es stimmt, dann bin ich der Arsch. Also
ja, sowas würde ich aber auch nicht sagen. Also bei mir geht's eher darum, ja, weiß auch nicht. Also ich sag nie sowas wie, ich habe Migräne, ich habe mir einen Fuß verstaucht, meine Mutter liegt im Krankenhaus, so einen Blödsinn mache ich ja nicht. Und ganz oft bin ich ja auch ehrlich. Also ich habe ja mittlerweile auch gelernt, Leuten ganz klar zu sagen, nee, sorry, dieser Tag ist für mich bestimmt, aber es schleicht sich halt der Fehlerteufel dann doch manchmal noch ein.
Ja, super. Also ich mag das ganz gerne, wenn Freunde oder Freundinnen mir absagen und dann aber nicht so klug sind, vorsichtig zu sein. Also ich hatte das schon einmal mit einer Freundin, hatten wir einen Riesenstreit, weil die nicht zu meiner Geburtstagsfeier gekommen ist. Und am nächsten Tag habe ich auf Facebook gesehen, dass sie markiert wurde von jemandem, als sie offensichtlich unterwegs war.
Nein.
Und dann hat sie gesagt, ja, das war total spontan und eigentlich wollte ich gar nicht rausgehen. Und aber die hat mich überredet. Ich so, genau, ja. Und dann habe ich eine andere Freundin, ehemalige Freundin, muss man sagen, die war auch extremst unzuverlässig und hat, also was die für Ausrede, also die beste Ausrede, die sie hatte, war, dass sie mit ihrer Katze zum Ultraschall muss, weil ihre Katze Bauchschmerzen hat. Also da haben wir was ausgemacht und ich stehe da und warte und so nach 20 Minuten schreibe ich ihr, kommst du noch? Und dann schreibt sie, oh scheiße, total vergessen, ich bin mit meiner Katze gerade in der Tierklinik und wir machen einen Ultraschall. Da habe ich gedacht,
nicht dein Ernst.
Ja, das war ja, also wenn das jetzt das erste Mal gewesen wäre, hätte ich mir gedacht, okay, gut, arme Katze, ja. Aber das war halt, es war halt immer irgendwas, ja.
Oh Mann, ja gut. Ja, so, also ich möchte jetzt nicht in ein falsches Licht gerückt werden, ich mag meine Freunde gerne.
Ja.
Ja.
Sagst ihnen halt nicht die Wahrheit, gut.
Oh Mann.
Sehr schön. Naja, Verena, da erfährt man Dinge über dich, aber gut.
Und das waren die Harmlosen, weißt du?
Das waren die Harmlosen. Das Traurige ist, das waren die Harmlosen. Na gut, kommen wir zu meinem Geständnis der Woche. Ja. Ich glaube, es ist jetzt, oder das rede ich mir ja immer ein bei meinen Geständnissen. Ich glaube, es ist etwas, was ganz viele Menschen machen, aber ich mache es und ich finde es nicht cool, dass ich es mache, aber es ist halt so. Ganz oft, wenn ich im Aufzug stehe und ich sehe, dass noch jemand kommt von, also ich sehe den schon von der Ferne, dass der auch noch mitfahren will, dann drücke ich ganz schnell diese Taste, dass die Tür zugeht, damit der nicht mit mir mitfahrt. Und das ist, natürlich ist das total assi. Aber ich denke mir, nein, ich möchte nicht. Ich möchte meine Ruhe haben. Und vor allem, wenn das dann noch 2, 3 Leute sind, dann ist es ja noch schlimmer, weil dann wird es so eng in dem Aufzug. Und dann drücke ich ganz schnell diese Taste. Wobei ich ja letztes Mal in einem Fernsehbeitrag gesehen habe, dass diese Tasten ganz oft nur Placebo-Effekt, also dass die
ehrlich?
Nur, ja, dass die nur zur Beruhigung der Fahrgäste, der Aufzugfahrgäste, so wie die Tasten an den Ampeln, dass die gar nicht funktionieren.
Das ist nicht dein Ernst.
Ja, das ist, offensichtlich ist es so. Ich glaube, bei manchen Aufzügen funktioniert das schon, weil manchmal merkst
und
du.
Und dafür geht man das Risiko einer Infektion ein für so einen Placebo-Knopf, oder
ja,
was?
Ja, gut, ich drücke das ja immer mit meinem Fingerknöchel, also mit diesem quasi hier, mit dem, wo man anklopft. Ich drücke das nie mit meinem, also ich bin ja auch ein bisschen
paranoid?
Ja, paranoid ist ein großes Wort, aber ich sage mir so, ich bin auch, also ich ich greife auch in der U-Bahn und so nichts an. Also ich, wenn jemand aussteigt, also wenn ich aussteige, dann warte ich immer, bis jemand vor mir aussteigt und die Taste drückt und so. Und ich würde mich auch niemals festhalten an der Stange oder an diesem Galgen im Bus oder in der U-Bahn. Da lehne ich mich lieber irgendwo an oder setze mich hin.
Na gut, okay. Ja. Also aber zurück zu deinem Moment.
Zurück zu meinem Geständnis, ja. Mhm. Also das mache ich ganz oft. Schlimm ist es natürlich, wenn es jemand mitkriegt, weil manchmal passiert es, dass sich das halt nicht ausgeht. Also dann kommt der halt hin und drückt noch ganz schnell oder drängt sich ganz schnell mit seiner Hand oder seinem Fuß rein und schaut mich dann extremst böse an. Das ist dann das Schlimmste, weil die wissen das ja.
Wie bekommen die es mit, ja?
Naja, wie bekommen die es mit? Ein normaler Mensch, ein sozialer Mensch und jemand, der für seine Mitmenschen da ist, der würde natürlich die andere Taste drücken, nämlich die, wo die Tür wieder aufgeht, oder würde seinen Fuß in die Tür stellen, damit derjenige dann mitfahren kann. Das mache ich aber nicht.
Ja, okay. Ich kann das schon ein bisschen nachvollziehen. Ich mache es vielleicht nicht ganz so extrem, aber ich stehe dann in dem Moment in dem Aufzug und wünsche mir, dass die Tür zugeht.
Das ist aber, ich finde, das ist fast so schlimm wie selbst drücken.
Fast so schlimm, aber ich lasse das Schicksal entscheiden, weißt du?
Aber du machst auch keine Anstalten, das.
Nein, okay. Nein. Ich würde niemals meine Hand dazwischen oder sowas machen. Nein. Ich mag nämlich Menschen sowieso nicht so gerne und möchte auch nicht mit Fremden so gerne im Aufzug fahren.
Okay, verstehe. Ja, wir sind schon wieder am Ende. Die Zeit unfassbar. Ist wieder wie im Flug vergangen heute, oder?
Das ist wirklich unfassbar. Müssen wir vielleicht noch abschließend was zu unserer Käuflichkeit sagen, oder?
Ja, also Angebote gerne an
dieflaschenkinder@gmail.com oder Flaschenkinder der Podcast bei Instagram.
Genau, richtig. Sehr gut. Also, alle finanziellen Angebote und was wir dafür tun müssen, gerne an jene eben erwähnte Adresse. Und wenn ihr keine Kohle habt, dann hört einfach unseren Podcast. Der ist nämlich gratis, zum Beispiel auf Apple Podcast. Oder und gegen eine kleine Spotify. Gebühr. Genau, gegen eine kleine Gebühr bei Spotify.
Es war mir ein Fest und wir sagen einfach bis nächste Woche.
Absolut. Adios.
Tschüss.